Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Im Hörsaal erklären wir euch ja immer die Welt und was sie im Innersten zusammenhält. Dieses Mal fängt Hans-Jürgen Bartsch vor 2400 Jahren an. Damals soll es ein pfiffiges Kerlchen im alten Griechenland gegeben haben, das einen Apfel teilte. Dann wurden 4 Stückchen draus, dann 8, dann 16 und so weiter. Wie lange muss ich wohl schneiden, um auf das kleinste aller kleinen Teilchen zu stoßen, das in diesem Apfel drinsteckt? Er hat es nie gefunden und noch heute sucht man beispielsweise am Forschungszentrum CERN in Genf danach. Demokrit hieß der nachdenkliche Grieche und er nahm an, also nur blanke Theorie, er würde irgendwann auf ein festes Kügelchen stoßen, das nicht mehr teilbar wäre. Er nannte die fiktiven Gebilde Atomos. Ihr ahnt schon, heute sind es die Atome. Wie man inzwischen weiß, sind sie aber noch immer nicht die kleinsten der Kleinen.
Der ein oder andere raucht von ihnen, erzeugt Nanopartikel durchs Rauchen. Sie heizen den Kamin und erzeugen auch Nanopartikel. Also sie sind alle Nanotechnologen. Wir setzen Mikroskope ein, Teleskope. Ein vollkommen neues, revolutionäres Instrument. Das hat uns fantastische Einblicke gegeben. Und dazu muss man tatsächlich Pikometer-Auflösung haben. Pico ist eine Vorsilbe wie Nano, nur noch mal tausendmal kleiner. Und das war eine Revolution. Das ist eine fantastische neue Mikroskopiemethode. Es ist unglaublich, was sich da im Moment tut. Jetzt frage ich Sie, sind Sie begeistert jetzt von diesem Gebiet?
Die Entdeckung des Rastertunnelmikroskopes brachte den Durchbruch, von dem Demokrit nur träumen konnte. Seit Beginn der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts ermöglicht diese Technik eine sensationelle Sicht auf die Atome. Ganz begeistert davon ist Professor Roland Wiesendanger, der Leiter des Instituts für Nanostruktur und Festkörperphysik der Universität Hamburg. Er hat in einer Vorlesungsreihe der Akademie der Wissenschaften erklärt, wie dieses hochmoderne und hochkomplexe Mikroskop arbeitet und was man alles damit machen kann. Nanotechnologie heißt der Anwendungsbereich, bei dem es um den millionsten Teil eines Millimeters geht.
Es wird darum gehen, wie wir in die faszinierende atomare Welt der Natur eindringen und vorstoßen können. Nun, da stellen sich sofort natürlich Fragen, wie können wir überhaupt solche atomaren Strukturen sichtbar machen? Wir können die mit Sicherheit nicht mit unserem Auge sehen. Wie kann man die manipulieren auf Oberflächen, um solche Strukturen zu erhalten? Und wie kann man das Ganze nutzbar machen für neue Funktionalitäten im Bereich der Nanoelektronik und vielerlei anderer interessanter Anwendungen? Nun, bevor ich aber einsteigen werde in diese faszinierende atomare Welt, möchte ich natürlich gerade zu Beginn einfach auch einmal auf den Begriff überhaupt zu sprechen kommen. Viele von Ihnen sind natürlich mit sehr viel Vorkenntnissen hier zu diesem Vortrag gekommen. Einige von Ihnen mögen noch nicht so viel über Nanowissenschaften und Nanotechnologie gehört haben. Nun, ich stelle mich einfach mal auf den Standpunkt, ich weiß noch gar nichts über Nanowissenschaft und Nanotechnologie, das ist immer der beste Startpunkt, und schaue einfach mal, so wie man das ja heutzutage im Allgemeinen tut, auf Wikipedia-Seiten. Und schau mal nach, was Wikipedia uns lehrt über die Definition der Nanowissenschaften. Das können Sie also heute Abend verifizieren, dass genau das hier auf den Internetseiten zu finden ist. Der Begriff Nanowissenschaften umfasst Forschung, die sich mit Materialien im Nanometermaßstab befasst. Nano kommt vom altgriechischen Nanos, das heißt Zwerg, und bezeichnet bei Maßeinheiten den milliardsten Teil der Einheit. Also sind 1 Milliarde Nanometer 1 Meter. Und man erfährt da weiter, bei den Materialien dieser Größenordnung handelt es sich um Atome, Moleküle und Cluster, die zum Teil einzeln mit unterschiedlichen Methoden neuartig benutzt werden. Und schließlich heißt es da, in der Nanotechnologie stößt man also zu Längenskalen vor, auf denen besonders die Größe die Eigenschaften eines Objekts bestimmt. Man spricht von größeninduzierten Funktionalitäten. Nun, das ist also das, was Sie hier auf dieser Internetseite lesen können. Jetzt frage ich Sie, sind Sie begeistert jetzt von diesem Gebiet? Ich höre also ein großes Raunen. Also ich wäre als junger Mensch, der noch nichts von Nanowissenschaften gehört hat, nicht sehr begeistert, muss ich Ihnen sagen. Ja, geht es Ihnen auch so? Ja, sehen Sie. Deshalb braucht diese Stadt eine Universität und eine Akademie, damit Sie die Gelegenheit haben, wirklich die Faszination der verschiedenen Wissenschaftsgebiete und eben im Rahmen dieser Vorlesungsreihe der Nanowissenschaften wirklich zu erfahren. Und das soll das Ziel des heutigen Abends sein. Ich möchte Ihnen also etwas mehr eben zeigen und vermitteln, als das, was Online-Portale tun können. Und Sie sehen schon aus diesen Bemerkungen, ich bin sehr skeptisch über das, was Online-Portale leisten. Analysieren wir denn das mal. Wir könnten jetzt einfach Nano durch Mikro ersetzen. Ja, Mikrotechnologie kennen Sie mit Sicherheit alle. Und dann würde da statt Milliardstel einfach Millionstel eine Einheit stehen. Dann erlernt man hier Atome, Moleküle, Cluster. Nun, viele behaupten natürlich, und das ist natürlich wahr, dass im Prinzip alles, sowohl die belebte wie die unbelebte Natur aus Atomen, Molekülen, Clustern zusammengesetzt ist. Also ist alles Nano? Und schließlich lernt man da etwas über größeninduzierte Funktionalitäten. Nun, das ist nicht sehr spezifisch für die Nanotechnologie. Ein großes Schloss erfüllt eine andere Funktionalität als eine kleine Hundehütte. Ein ganz banales Beispiel, ja? Also, sehr spezifisch für die Nanotechnik ist das auch nicht. Ja, und tatsächlich, gerade weil man so allgemein sagt, ja, alles besteht doch aus Atomen und Molekülen, gibt es mittlerweile eben Bücher, wo tatsächlich auch schon im Titel sichtbar wird, wo die Problematik drin steckt. Nils Böhm zum Beispiel hat dieses Buch geschrieben, Alles Nano? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Die Technik des 21. Jahrhunderts. Hier ein anderes Beispiel von Herrn Ganteföhr, Alles Nano oder was? Und in einem dieser Bücher können Sie zum Beispiel nachlesen, dass es gerade die Unschärfe des Begriffs überhaupt ist, die die Anziehungskraft der Nanotechnologie ausmacht, weil sich irgendwie jeder angesprochen fühlen kann. Sie bestehen ja alle aus Atomen. Der ein oder andere raucht von ihnen, erzeugt Nanopartikel durchs Rauchen. Oder sie heizen den Kamin und erzeugen auch Nanopartikel. Also sie sind alle Nanotechnologen, ja, wenn es so wäre, wie hier steht. Ja. Nun, als Wissenschaftler und insbesondere als Physiker kann ich dieser Aussage natürlich nicht zustimmen. Als Physiker liebe ich die Schärfe eines Begriffs. Und das will ich Ihnen im Folgenden vermitteln. Nun, bevor ich aber letzten Endes in die Tiefen einsteige, schauen wir doch einfach mal, was die Väter der Nanotechnologie eben für Vorstellungen hatten, was eigentlich Nanotechnologie sein soll. Nun, und ich stehe mit Sicherheit nicht auf dem Standpunkt, dass ich bestimmen möchte, wer die Väter sind. Also schauen wir halt wieder, weil wir da nichts anderes kennen, in Wikipedia nach. Was sind denn die Väter der Nanotechnologie und was haben die dazu gesagt? Dann können Sie nachlesen, als allererstes, der Vater der Nanotechnologie ist Richard Feynman. Aufgrund seines im Jahre 1959 gehaltenen visionären Vortrags There is plenty of room at the bottom. Nun, in diesem Vortrag, den hat Richard Feynman am Caltech in Kalifornien gehalten, hat er wirklich unglaubliche Visionen entwickelt. Er hat die Vision entwickelt, dass es nicht nur möglich ist, Atome zu sehen, sondern eines Tages, und er sprach in diesem Vortrag von der großen Zukunft, diese einzelnen Atome auch manipulieren zu können. Und quasi wie im Bereich der chemischen Synthese künstlich Atome zusammenzubauen, um dann neue funktionale Bauelemente daraus zu erhalten. Ein unglaublich visionärer Vortrag. Eben, zum Glück gab es damals noch keine Online-Portale, da sind wirklich alle zu den Vorträgen gekommen. Und letzten Endes waren es diese Vorträge, die doch immer auch wieder prägend waren für die Wissenschaftsgemeinde. Nun, man kann da weiter nachlesen, dass es nicht Richard Feynman war, der eigentlich den Begriff Nanotechnologie überhaupt eingeführt hat, sondern das war ein japanischer Kollege, nämlich Norio Taniguchi. Er führte den Nanotechnologiebegriff im Jahre 1974 ein. Also noch relativ früh, aber lange nach diesem Vortrag von Richard Feynman. Und er definiert hier, Nanotechnology mainly consists of the processing of separation, consolidation and deformation of materials by one atom or one molecule. Also, letzten Endes die Bearbeitung von Materialien, die Untersuchung von Materialien bis hin letzten Endes auch zur Nutzbarmachung von Materialien durch die Kontrolle auf Einzelatom- und Einzelmolekülebene. Damit lehnt er sich sehr stark eben an diese Vision von Richard Feynman an, wo er diese Vorstellung entwickelt hat, einer atomar-basierten Technologie. Nun, um das Ganze wirklich auch gesamthaft darzustellen, wird auch gesagt, erst Eric Drexler machte im Jahre 1986 den Begriff Nanotechnologie weithin bekannt durch sein visionäres Buch Engines of Creation. Darin entwickelt er auch Visionen einer molekularen Nanotechnologie und entwickelt insbesondere Vorstellungen, wie es möglich ist, durch molekulare Maschinen zum Beispiel Reparaturen im menschlichen Körper durchzuführen oder auch ganze Fabriken aus solchen molekularen Maschinen aufzubauen. Das ist wirklich ein sehr lesenswertes Buch. Nur, jetzt ist natürlich die Frage, was hat das wirklich für den Fortschritt der Nanowissenschaft und Nanotechnologie gebracht? Zunächst einmal sind Visionen natürlich unglaublich wichtig, und das darf man überhaupt nicht unterschätzen, für den Fortschritt der Wissenschaft. Ohne Vision können wir Wissenschaft nicht voranbringen. Umgekehrt ist es so, dass mit einer Vision natürlich noch kein Erkenntnisfortschritt, kein Erkenntnisgewinn eigentlich verbunden ist. Und deshalb müssen wir uns zunächst einmal ganz allgemein fragen, wie wir überhaupt zu neuen Erkenntnissen kommen, sei es in der Nanowelt oder in irgendeinem Bereich. Als Mensch setzen wir dazu unsere Sinnesorgane ein. Wir können sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken. Das hat natürlich in der frühgeschichtlichen Entwicklung der Menschheit und letzten Endes auch in der kindlichen Entwicklung eben eines Menschen die primäre Rolle gespielt, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. In der Wissenschaft gehen wir natürlich einen Schritt weiter. Wir setzen Mikroskope ein, Teleskope. Wir zeichnen Schall auf, wir betreiben eine Schallanalyse. Wir machen Elastizitätsmessungen, wir betreiben Gassensorik oder chemische Analyse. Und dabei können wir natürlich mit einem solchen wissenschaftlichen Ansatz das Spektrum der Möglichkeiten der Erkenntnisgewinnung erheblich erweitern. Eben Beispiele in der Mikroskopie, dass wir zum Beispiel verbesserte Linsensysteme entwickeln, die es erlauben, viel, viel schärfer, viel, viel kleinere Strukturen zu sehen, als das mit dem menschlichen Auge möglich wäre. Wir können das Frequenzspektrum, den Frequenzbereich erweitern, eben um nicht nur das, was durch das menschliche Ohr hörbar ist, zu detektieren, sondern auch weit außerhalb in anderen Frequenzbereichen Signale eben messbar zu machen. Die Quantifizierbarkeit, die chemische Zusammensetzung zum Beispiel auf molekularer Ebene zu erhalten, ist ja ganz wesentlich und ersetzt heutzutage in der modernen Sensorik zum Beispiel das Riechen und Schmecken. Es ist also dieser wissenschaftliche Ansatz, der natürlich die Fortschritte in der Wissenschaft und Technologie bestimmt. Nicht nur im Bereich der Nanowissenschaft und Nanotechnologie, sondern ganz allgemein. Nun, damit sind aber auch die Grenzen der Erkenntnisgewinnung definiert. Man muss sagen, dass letzten Endes für den Menschen die begrenzten Möglichkeiten seiner Sinnesorgane gleichzeitig Grenzen der Erkenntnisgewinnung darstellen. Im Wissenschaftsbereich müssen wir aber auch festhalten, dass es letzten Endes die Messmöglichkeiten sind, die uns in der Erkenntnisgewinnung beschränken. Also Wissen ist abhängig vom Stand der Messtechnik. Ja, das ist so. Und ich werde Ihnen Beispiele zeigen aus dem Gebiet der Nanowissenschaft und Nanotechnologie, und das können wir für alle Wissenschaftsgebiete diskutieren. Und insofern ist das Wissen, was wir haben, immer letzten Endes gebunden an das, was wir letzten Endes als Werkzeuge, als Messinstrumente zur Verfügung haben. Und wunderschön kann man dies eben im Bereich der Nanowissenschaften und Nanotechnologie darstellen. Für die Nanowissenschaft und Nanotechnologie besagte dies nämlich, dass wir Werkzeuge entwickeln mussten und letzten Endes auch einsetzen mussten, um in dieser atomaren Welt sehen zu können, um messen zu können, um manipulieren zu können, um fertigen zu können mit atomarer Präzision, um Materialien maßschneidern zu können auf atomarer und molekularer Ebene. One atom or one molecule at a time. Also gemäß der Definition von Herrn Taniguchi. Und deshalb ist die Erfindung des Raster-Tull-Mikroskops durch Gerd Binnig und Heinrich Rohrer als eigentliche Geburtsstunde der Nanowissenschaften und Nanotechnologie zu sehen. Und ich will Ihnen heute zunächst einmal eben dieses Raster-Tull-Mikroskop vorstellen, was uns die Einblicke in diese atomare Welt überhaupt erst ermöglicht hat. Und ich will Ihnen vor allen Dingen nicht nur die Faszination dieses Werkzeugs vermitteln, sondern ich will Ihnen vor allen Dingen vermitteln auch, dass das überhaupt kein kontinuierlicher Prozess war, wie man das immer so darstellt im Bereich der Nanowissenschaft und Nanotechnik, sondern mit diesem Gerät war wirklich gleichzeitig eine Revolution in der Physik verbunden. Ein vollkommen neues, revolutionäres Instrument, das uns da die atomare Welt erschließt. Hier sind die Erfinder, Gerd Binnig und Heinrich Rohrer. Die haben dieses Raster-Tull-Mikroskop Anfang der 80er Jahre am IBM-Forschungslaboratorium in Rüschlikon nahe Zürich zum ersten Mal entwickelt und angewandt, zum Beispiel um atomare Strukturen auf Siliziumoberflächen zu sehen. Dieses Raster-Tull-Mikroskop, das klingt etwas sehr kompliziert, stellt eine Kombination von drei wesentlichen Konzepten dar. Dem Vakuumtunneln, dem Einsatz einer punktförmigen Sonde und dem Rasterprozess als Möglichkeit, ortsaufgelöste Informationen zu erhalten. Das klingt jetzt alles sehr kompliziert. Was heißt das denn konkret? Nun, eine punktförmige Sonde kann man zum Beispiel realisieren, indem man eine atomar scharfe Spitze präpariert, die natürlich selbst aus Atomen aufgebaut ist. Und diese atomar scharfe Spitze bringt man sehr nahe an eine zu untersuchende Oberfläche, nämlich so typischerweise in Distanzen von einem Nanometer, also einem Milliardstel Meter. Das ist die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, dass man in diesen kleinen Distanzen hier einen Strom messen kann, erstaunlicherweise. Das ist eine Konsequenz der Quantenphysik und ist tatsächlich ein Effekt, der schon lange vor der Erfindung des Raster-Tunnel-Mikroskops bekannt war, etwa 60 Jahre früher. Und dieser Tunnelstrom, der tatsächlich fließen kann, bevor diese atomarscharfe Nadel auf die Oberfläche aufsetzt, kann man nutzen, um berührungsfrei diese Oberfläche Atom für Atom abzutasten. Ich muss also nur noch als drittes Element eben dieses Rastern hinzubringen über eine solche atomare Struktur der Oberfläche und erhalte damit das Raster-Tunnel-Mikroskop. Und hier bewegt sich nun diese atomarscharfe Sonde eben hier in subatomaren Dimensionen jetzt über diese atomare Landschaft. Und während ich diese Oberflächenstruktur abtaste, kann ich die Höhenprofile, zum Beispiel wie hier auf einem Computerbildschirm, sichtbar machen. Entweder eben, wie gesagt, als Linienprofile oder auch, indem ich jetzt die Höheninformation grauwert oder farbkodiere. Diese Möglichkeit der Darstellung hat den Vorteil, dass man sofort auch die Symmetrien sehr schön erkennt, dieser Oberflächenstrukturen. Das Erstaunliche ist, dass dieses Mikroskop überhaupt kein Linsensystem braucht. Es ist ein Direktabbildungsverfahren. Sie brauchen keinerlei Linsen oder sonstige auch Korrekturen bei der Abbildung. Sie rastern einfach die Oberflächen ab und die Vergrößerung kommt ganz einfach dadurch zustande, dass die extrem kleinen atomaren Dimensionen, die die Spitze abtastet, auf die makroskopischen Dimensionen ihres Bildschirms hochvergrößert werden. Also eigentlich ein sehr simples Prinzip. Nun, das hat uns fantastische Einblicke gegeben und hat mich als jungen Wissenschaftler extrem fasziniert. Plötzlich in der Lage zu sein, diese fantastischen Strukturen, die uns die Natur hier liefert, selbst sehen zu können. Und das ist das Besondere dieser Mikroskopietechniken. Sie können einzelne atomare Defekte sofort erkennen und können auch die Physik und natürlich auch die Chemie dieser atomaren Defekte Atom für Atom untersuchen. Fantastische Möglichkeiten. Das geht nicht nur für solche Halbleiteroberflächen wie Silizium, das geht auch für Metalle Es wurde allerdings erst später möglich, auch Metalloberflächen in solchen Dimensionen zum Beispiel atomar aufzulösen. Da sind zum Beispiel atomare Drähte von Eisen gewachsen auf einer metallischen Oberfläche. Und dazu muss man tatsächlich Pikometer-Auflösung haben. Pico ist eine Vorsilbe wie Nano, nur noch mal tausendmal kleiner. Also nicht mehr Nanoscience, schon out. Wir sind schon bei Pico-Science. Nachher werden Sie noch was von Femto-Science hören. Ist noch mal tausendmal kleiner. Es ist aber nicht nur diese fantastische Auflösung. Das wirklich besonders Wertvolle an diesem Instrument ist, dass wir nun zum ersten Mal in der Lage waren, einzelne Atome oder einzelne Moleküle zu adressieren. Wir können diese Spitze zum Beispiel genau oberhalb eines ausgewählten Moleküls auf einer Oberfläche positionieren und können die Zustände dieses Moleküls abfragen. Nun, das Wesentliche ist, dass es dabei möglich ist, zum Beispiel auch molekulare Orbitale sichtbar zu machen. Und diese molekularen Orbitale sind modifiziert durch die Wechselwirkung mit einem Substrat. Man kann also nicht das Wissen der Molekülphysik hier einfach übertragen. Durch, wie die Chemiker sagen, Hybridisierung, das heißt also durch die Wechselwirkung der Elektronen, des Substrats und dieses Moleküls, kommt es dazu, dass wir ganz neue Eigenschaften bekommen. Und das ist fundamental wichtig für einen ganz neuen, interessanten Zweig der molekularen Elektronik als ein Untergebiet sozusagen der Nanoelektronik. Dies ist nur möglich geworden durch letzten Endes diese Techniken, die es erlauben, wirklich auf Einzelmolekülebene Experimente zu machen, die vorher überhaupt nicht denkbar waren. Wir können letzten Endes einzelne funktionale Einheiten innerhalb dieser Moleküle erfassen. Ich werde Ihnen das nachher noch weiter erläutern. Nachdem ich Ihnen etwas gezeigt habe über diese faszinierenden Strukturen, möchte ich nochmal auf diesen Aspekt zurückkommen. Warum war denn diese Erfindung dieses Rastertunnelmikroskops wirklich so ein revolutionärer Schritt in der Physik? Warum war das nicht einfach so eine kontinuierliche Fortsetzung der Entwicklung oder auch einfach Anwendung der Quantentheorie? Nun, das Wesentlichste, und das ist wirklich das Entscheidende überhaupt, ist, dass dieses Rastertunnelmikroskop erlaubt, atomare Auflösung und atomare Positionsbestimmung zu kombinieren mit der Nutzung extrem energiearmer Elektronen. Die Elektronen, die da überdrehen von der Spitze in die Oberfläche und umgekehrt, sind so energiearm, das ist etwa eine Energieskala, die einem Tausendstel der Bindungsenergie zwischen Atomen in Molekülen oder Festkörpern entspricht. Warum ist das entscheidend? Wenn wir atomare Strukturen beobachten, analysieren wollen, dann wollen wir sie nicht zerstören. Das heißt automatisch, dass wenn ich auf Einzelatomebene was tun will, dann muss die Energieskala niedriger sein als diese Bindungsenergieskala. Für die Chemiker, Physiker unter Ihnen eben ist es typischerweise im Bereich von Elektronenvolt. Nun, frühere Verfahren, die schon etabliert waren, wie zum Beispiel die hochauflösende Elektronenmikroskopie, nutzen Elektronen mit einer Energie typischerweise im Bereich von 100.000 Elektronenvolt. Man ist also in der Energieskala weit oberhalb eben der Energieskala des Rastertunnelmikroskops. Röntgenstrahlen kennen Sie alle. Ja, Röntgenstrahlen als Standardmethode, auch atomare Strukturen zu analysieren. Arbeiten bei Energien im Bereich von 10.000 Elektronenvolt, weit oberhalb der Bindungsenergie. Das ist genau der Grund, weshalb Sie sich nicht beliebig oft zum Beispiel röntgen lassen sollen. Weil da können Defekte entstehen, die sich weiterentwickeln können. Wie aber ist es möglich, atomare Auflösung mit den winzigen Energieskalen, und tatsächlich können wir bis sogar Mikroelektronenvolt, ja sogar Nanoelektronenvolt gehen. Das war wirklich eine Revolution. Eine atomgenaue Positionsbestimmung bei extrem kleinen Energien und für die Physiker Impulsen, was nur beim Rastertunnelmikroskop möglich war. Und das war eine Revolution. Auch für Physiker übrigens, nicht nur für letzten Endes Vertreter anderer Wissenschaften oder auch für uns alle sozusagen als Personen, die wir eigentlich einfach erstaunt davor stehen können. Nun, interessanterweise gab es gestandene Wissenschaftler, insbesondere auch Physiker, die gesagt haben, das kann gar nicht sein. Das ist in totalem Widerspruch mit dem Heisenbergschen Unschärfeprinzip. Das werden jetzt nicht alle kennen. Das besagt im Wesentlichen, dass man nicht gleichzeitig die Position von ganz, ganz kleinen Objekten wie Atomen und deren Impulse beliebig genau messen kann. Es ist eine Unschärfe da zwischen diesen Größen. Und deshalb haben viele Physiker argumentiert, das ist alles Unsinn. Das widerspricht ja sozusagen dem Lehrbuchwissen. Das kann gar nicht sein. Und so war die Situation zwischen 1981 und 1985. Und wie extrem dieser Disput sein kann in der Wissenschaft, das möchte ich Ihnen einfach einmal anhand einiger Zitate aus einem wirklich lesenswerten Buch von Gerd Binnig hier übermitteln, aus dem Nichts über die Kreativität von Natur und Mensch. Und Sie können das hier einmal nachlesen. Gerd Binnig schreibt hier: Nachdem wir zeigen konnten, dass unser Tunnelmikroskop atomare Auflösung hat, haben sich natürlich einige Gruppen in der Welt daran gemacht, ebenfalls Tunnelmikroskope zu bauen. Obwohl sie zum Teil unsere Geräte nachbauten, war es auch fast 2 Jahre später noch keinem gelungen, definierte atomare Strukturen zu sehen. Wir waren ohnehin recht heftigen Aggressionen ausgesetzt. Wir wissen heute, dass viele Annahmen unserer Ergebnisse seien gefälscht und Computersimulationen. Es sind Leute zu uns ins Labor gekommen und haben uns angeschrien, wir seien Lügner. Wir haben auch sehr viele Schimpfbriefe bekommen, in denen wir als Betrüger bezeichnet wurden. Und dann schreibt Gerd Binnig, ein erstaunlicher Satz, so etwas passiert einfach, das muss einem klar sein. Und ja, ich fahre hier noch fort mit einer weiteren Textpassage. Etwa zu dieser Zeit erhielten wir einen Brief von einer Zeitschrift, in der wir publiziert hatten. Sie schickten uns einen anonymen Leserbrief, den sie erhalten hatten und den sie entsprechend ihren Regeln, anonyme Briefe gegen den Herausgeber der Zeitschrift immer zu veröffentlichen, auch drucken mussten. Nun war der anonyme Brief nur scheinbar gegen den Herausgeber, in Wahrheit aber gegen uns gerichtet. Das war ein Trick des Angreifers. Der Brief lautete: Der Herausgeber sei nicht wachsam genug, die veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten zum Teil von miserabler Qualität. Wie könne man es zulassen, dass derartige erbärmliche Literatur, und hier zitierte der Schreiber unsere Arbeiten, also von Gerd Binnig und Heinrich Rohr, veröffentlichen würden? Anschließend bewies er, zum Beispiel unter Verweis auf diese Heisenbergsche Unschärferelation, dass unsere Messresultate Scharlatanerie seien und unser Stil, sie darzustellen, wissenschaftsliterarisch äußerst minderwertig. Ja, das ist ein Schock, ne? Nun, wir wissen natürlich alle, wie die Geschichte ausging. Aber das war die Situation 1984 und die ist mir deshalb so bewusst, weil das die Zeit war, wo ich mich selbst als junger Wissenschaftler entscheiden musste, in welche Forschungsrichtung ich gehen würde. War so, dass viele gestandene Wissenschaftler mir gesagt haben, lass die Finger von diesem Gebiet, das steht nicht auf sicherem Boden. Nun, Sie alle wissen, 2 Jahre später haben Gerd Binnig, Heinrich Rohr den Nobelpreis für Physik erhalten, im Jahr 1986. Was ist da passiert? Offensichtlich innerhalb von 2 Jahren war tatsächlich die wissenschaftliche Welt vollkommen nun sicher und auch letzten Endes natürlich begeistert, was dieses Mikroskop alles zu leisten vermag. Und da muss man nun wirklich einmal innehalten und sagen, ja, da gab es eine weitere Person, die leider nicht mitgewürdigt wurde, aber die ganz entscheidend war. Nicht nur bei der Entwicklung des Raster-Tunnel-Mikroskops selbst, sondern insbesondere auch hat er es geschafft, zum Beispiel bei sehr vielen anderen Forschungslaboratorien der IBM in Yorktown Heights, in San Jose, diese Mikroskope zum Laufen zu bringen und natürlich auch Ratschläge zu geben, auch mir Ratschläge zu geben, wie man das realisieren könnte. Und das war Christoph Gerber, auch aus Basel übrigens. Christoph Gerber war es, der als technischer Mitarbeiter am IBM-Forschungslabor extreme Verdienste hatte bei der Realisierung dieses Rasterton-Mikroskops. Und wie gesagt, eben auch die entscheidende Person war, um letzten Endes auch andere in die Lage zu versetzen, eben diese atomaren Strukturen auflösen zu können. Leider ist es so, dass technische Mitarbeiter zum Beispiel nicht für den Nobelpreis in Frage kommen, können nicht bedacht werden. Wir haben ihm dann die Ehrendoktorwürde der Universität Basel später zukommen lassen und die Community weiß natürlich um seine Verdienste, um diese Entwicklung. Das war 1986. Alle waren mittlerweile überzeugt, das ist eine fantastische neue Mikroskopiemethode, die unglaubliche Potenziale hat, um die atomare Welt zu erschließen. Und natürlich haben wir uns gefragt, was können die neuen Herausforderungen sein? Was können neue Gebiete sein, die sich hier erschließen? Und ein Gebiet, was sich da als besonders interessant herauskristallisiert hat, war verbunden mit der Frage, ob man denn auch die magnetischen Eigenschaften von Atomen sichtbar machen kann. Warum war das so interessant? Wenn man tatsächlich eben es schafft, nicht nur die Position der Atome zu bestimmen, sondern auch noch den Magnetismus auf atomarer Skala abzufragen, dann ist es natürlich auch möglich, diese atomaren Magnete nutzbar zu machen für die Speicherung von Informationen. Und jetzt muss man einfach verstehen, dass das Tunnelmikroskop seine Anfänge hatte am IBM-Forschungslabor. Nun, die Firma IBM, wie Sie alle wissen, das ist keine Mikroskopherstellerfirma. Das ist eine magnetische Datenfirma, insbesondere damals ganz stark involviert in der Entwicklung magnetischer Festplatten. Ja, das war für die IBM eigentlich überhaupt nicht von Interesse. Das war ein Nebenprodukt. Nebenprodukt, für das es allerdings einen Nobelpreis gegeben hat. Also manchmal kann es für die Industrie auch lohnend sein, in die Forschung zu investieren. Aber das eigentliche Interesse war, wie kann man das nutzbar machen für die Beobachtung magnetischer Strukturen. Und das war das Gebiet und die Fragestellung, das mich vor allen Dingen begeistert hat. Wo ich gesagt habe, ja, dafür lohnt sich's, mal zu schauen, wie man das realisieren könnte. Ich war natürlich nicht der Einzige, der das versucht hat. Es waren etwa 10, 15 Wissenschaftler, die nach dieser Konferenz 1986 eben daran gegangen sind, dies zu realisieren. Interessanterweise haben eben diese anderen Wissenschaftler ein Prinzip verfolgt, nämlich der Nutzung sogenannter optisch gepumpter Galliumarsenidspitzen, ohne zu wissen, was das jetzt im Detail ist. Das waren die Standardquellen für spinpolarisierte Elektronen, also für Elektronen, die eine magnetische Information tragen. Und es lag auf der Hand, solche etablierten Quellen für solche Elektronen zu nutzen. Und alle haben das getan. Nun, ich war damals nicht von diesem Konzept überzeugt und habe eben eine andere Richtung gewählt, nämlich die Nutzung des sogenannten Tunnelmagnetowiderstands. Was heißt das? Das bedeutet Folgendes. Wenn Sie die Spitze eines Rasterton-Mikroskops aus magnetischem Material wählen, dann haben Sie eine wohl definierte Magnetisierungsrichtung, so wie Ihnen die Kompassnadel den Norden anzeigt. Wenn Sie Elektronen aus so einer magnetischen Spitze herausholen, dann bringen die Elektronen eine Vorzugsrichtung in ihrer magnetischen Ausrichtung mit. Und das Interessante ist, dass es Elektronen, die diese richtige Vorzugsorientierung mitbringen, eben leichter fällt, in ein Material einzudringen, das dann ebenfalls die Magnetisierungsrichtung in der gleichen Richtung orientiert hat, als in dem Falle, wo diese Magnetisierungsrichtung zum Beispiel jetzt in der umgekehrten Richtung steht. Das heißt nichts anderes, als dass der Widerstand ansteigt. Wenn man jetzt wiederum über diese Oberfläche rastert, unter zum Beispiel Konstanthalten des Stroms, was man beim Tunnelmikroskop auch macht, dann bedeutet das nichts anderes, als dass diese Spitze jetzt mit dieser Magnetisierungsrichtung hier der Oberfläche näher kommen muss, um die gleiche Stromstärke hier fließen zu lassen. Und das war genau die Idee, dass man also die Information über die magnetische Struktur umsetzt in ein scheinbares Höhenänderungssignal. Das war im Wesentlichen Der Ausgangspunkt einer Arbeit, die ich 1990 publiziert hatte hier und die es ermöglicht hat, zum allerersten Mal eben magnetische Strukturen auf dieser Nanometerskala sichtbar zu machen. Das heißt, um diese magnetischen Signale messen zu können, brauchen sie nochmal viel, viel höhere Stabilitäten ihrer Apparaturen und sie brauchen natürlich viel, viel bessere elektronische Steuereinheiten, um sowas überhaupt aufzulösen. Obwohl man, wie typischerweise, viele Defekte an Oberflächen hat, Fremdatome, Einzelatome, Cluster, Inseln. Und man kann mittlerweile eben ganze Flüge über solche atomaren Landschaften nun hier erstellen. Das kann man heutzutage mit der modernen Computertechnologie sehr schön. Man kann Einblicke gewinnen in diese atomare Welt, in dem Fall eben auch in die atomare magnetische Welt. Und das kann man über ganz, ganz große Längenskalen machen. Man kann dann wirklich wunderschön die Natur dieser Oberflächen auf atomaren Skalen abtasten. Nun, das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist aber, dass wir es nicht nur geschafft haben, die atomare Struktur und eben diese magnetische Struktur auf ultimativer räumlicher Skala zu kombinieren bei extrem kleinen Energien, sondern mittlerweile, wie Sie gleich sehen werden, bei ultimativen Zeitskalen. Auf den ultimativen Zeitskalen, die relevant sind für atomare Prozesse. Nun, das war ein langer Weg und ich will hier nicht unter den Tisch fallen lassen, dass es tatsächlich 9 Jahre ging, also keine 2 Jahre, sondern in diesem Fall 9 Jahre, bis irgendeine andere Gruppe weltweit eben auch solche Ergebnisse zur magnetischen Mikroskopie auf atomarer Skala erhalten konnte. Das war eine Arbeit von 1999. Tatsächlich nach dem Wechsel nach Hamburg haben wir es 1998, also ein Jahr früher, geschafft, auch wieder diese Mikroskope zu betreiben und diese Auflösung zu demonstrieren. Und was danach folgte, sind wunderbare Einblicke gewesen, die ich mit meiner Forschungsgruppe eben in diese Welt des Magnetismus gewinnen konnte. Wenn Sie von Schichten zum Beispiel jetzt zu ganz kleinen Partikeln gehen, die nur noch aus einer ganz geringen Zahl von Eisenatomen zum Beispiel bestehen, dann können Sie zum Beispiel beobachten, dass diese Magnetisierung bei einer endlichen Temperatur nicht mehr stabil ist. Und das äußert sich daran, dass die Farbe dieser Inseln, die ein Maß ist für das magnetische Signal, plötzlich nun sich verändert in Funktion der Zeit. Und Sie sehen, dass diese Magnetisierungsumkehr, dieser Farbwechsel, weniger häufig geschieht und auch nur bei diesen ganz kleinen Teilchen, während solche Umkehrungen der Magnetisierung viel häufiger vorkommen und auch bei den größeren Partikeln. Was ist die Ursache? Die Ursache ist, dass die Temperatur hier größer ist, etwa um 7 Grad. Und es ist die thermische Energie, die wir zuführen hier, um letzten Endes dieses Schalten häufiger zu machen. Indem man solche Prozesse im Detail analysiert, können Sie zum Beispiel die Energiebarrieren, die diese magnetischen Zustände trennt, erschließen. Sie können aber natürlich auch jetzt auf viel kleinere Zeitskalen kommen. Sie können zum Beispiel jetzt Ihre Spitze eben wiederum positionieren, also als lokales Messwerkzeug benutzen und dieses Signal einfach in Funktion der Zeit verfolgen. Das geschieht auf einem sogenannten Oszilloskop. Das ist nichts anderes als ein Gerät, das ein Messsignal in Funktion der Zeit, jedenfalls eben sehr schnell darstellen kann. Und was wir haben, sind 2 Zustände, oberer und unterer Zustand, die genau diese beiden Magnetisierungszustände nun wiedergeben. Und ich kann das mal starten. Sie können in Echtzeit dieses Signal verfolgen mit Nanosekundenauflösung. Das ist die intrinsische Zeitskala für die Ummagnetisierungsprozesse solcher Inseln. Wenn Sie noch schneller werden wollen, müssen Sie etwas machen mit Ihrer Verkabelung des Instruments und der Elektronik. Wir sind heute gerade dabei, Experimente im Pikosekundenbereich zu machen. Und wenn Sie auf atomarer Skala sind, sind Sie auf der Skala von Femtosekunden. Femtosekunden sind Millionstel Nanosekunden. Auch das können wir heute auflösen. Wir können Femtosekunden, Einzelatomspektroskopie und höchste Energieauflösung kombinieren. Wir können aber nicht nur beobachten, was die Natur macht. Dieses Rasertunnelmikroskop ist ein fantastisches Werkzeug, wirklich auch um Prozesse zu manipulieren. Wie zum Beispiel diese Magnetisierungsumkehr. Dazu kann man zum Beispiel den Stromfluss von diesen Elektronen, die diese Spininformation, diese magnetische Information tragen, erhöhen, um dann so viel Drehmoment zu übertragen, wie die Physiker sagen, dass diese Magnetisierungsumkehr tatsächlich erfolgen kann. Und das können Sie auf sehr, sehr kleinen magnetischen Elementen tun, die dann auch periodisch angeordnet sein können. Und das ist die Basis natürlich jedes Speicherkonzepts, dass Sie nicht nur die Informationen lesen können, sondern dass Sie die auch ganz schnell schalten können. Eine fantastische Arbeit von meinem Mitarbeiter Stefan Krause, etwa schon vor 10 Jahren hier auch in Science publiziert. Ein neuartiges Konzept, das überhaupt keine Streufelder nutzt, wie bei konventionellen magnetischen Festplatten, sondern da wird direkt die Magnetisierung geschaltet. Und Sie können das skalierbar machen. Die Technologen sprechen von einer skalierbaren Technologie. Sie können das runterskalieren bis zur Einzelatomebene. Das wäre mit konventioneller Technologie überhaupt nicht durchführbar. Zurück aber auch zu der molekularen Welt, sind auch Chemiker unter Ihnen hier. Eben, metallische Systeme sind schön, aber noch interessanter sind Moleküle. Wir können auch für Moleküle mit atomarer Auflösung die magnetische Information heute abfragen. Das geschieht zum Beispiel auch in interdisziplinärer Kooperation mit meinen Kollegen des Fachbereichs Chemie, zum Beispiel mit Herrn Professor Heck, der auch Mitglied der Akademie ist. Und man kann jetzt zum Beispiel wunderschön zeigen, wie diese magnetische Abbildung diese unterschiedlichen Spinorientierungsverteilungen im Molekül darstellen und wie unterschiedlich diese Verteilungsbilder sind. Und wenn man dann letzten Endes die Differenz bildet dieser Daten, kann man sowas wie die Spinpolarisation ermitteln und kann zum Beispiel sehen, dass ein einzelnes Molekül das Vorzeichen dieser Spinpolarisation vom Eisensubstrat umkehren kann. Das ist extrem interessante Funktionalität für molekulare Bauelemente, für sogenannte tunnelmagnetoresistive Elemente. Und noch viel interessanter, und das sehen Sie direkt, das Zentrum, und das ist dieses Kobaltatom, das verhält sich in Funktion der Energieskala ganz, ganz anders als zum Beispiel diese Kohlenwasserstoffringe magnetisch. Ja? Das heißt, Sie können wirklich das unterschiedliche magnetische Verhalten unterschiedlicher funktioneller Gruppen im Molekül im Detail studieren. Und dann können Sie das noch verbinden mit Zeitauflösung. Sie können schauen, wie dieses Molekül sich zeitlich letzten Endes verhält auf solchen Oberflächen. Das Ultimative ist natürlich, das Ganze auf Einzelatomebene zu machen. Nicht nur Atome darzustellen, sondern ich will am Einzelatom messen. Dann kann ich so eine atomarscharfe Spitze auf so einem Atom positionieren. Und wenn ich eine tolle Messung machen will, dann möchte ich das möglichst lange mitteln. Gegebenenfalls möchte ich das 1-2 Tage durchführen, das Experiment. Das entspricht etwa dem Experiment, dass Sie den Hamburger Fernsehturm 180 Grad drehen und die Spitze dieses Fernsehturms auf eine winzige Murmel ausrichten, den Abstand etwa auf 1 Millimeter bringen und dafür Sorge tragen, dass die Spitze des Fernsehturms relativ zur Murmel sich über 2 Tage nicht auch nur um 1/10 Millimeter sozusagen verschiebt. Das entspricht diesem Experiment. Eine wahnsinnige Präzision, die Sie dazu brauchen für diese Experimente. Und Sie können diese Experimente durchführen, indem Sie zum Beispiel ein Magnetfeld anlegen und zum Beispiel anschauen, wie sich so ein magnetisches Atom verhält, als Antwort auf so ein externes Magnetfeld. Und Sie können dann Ihr magnetisches Signal darstellen in Funktion eines solchen Magnetfeldes. Das ist für Physiker und Technologen extrem wichtig. Wir nennen das eine Magnetisierungskurve. Und solche Magnetisierungskurven geben Aufschluss über die quantitativen Eigenschaften des Magnetismus. Und es ist uns gelungen, solche Magnetisierungskurven zum allerersten Mal hier in Hamburg vor 10 Jahren zu messen. Vielleicht wissen Sie, dass es ein Hamburger war, Emil Gabriel Warburg, geboren in Hamburg-Altona, der tatsächlich 1880 zum allerersten Mal eine solche Magnetisierungskurve an einem Festkörper von Eisen, so etwa ein Kubikzentimeter Würfel, gemessen hat. Eine sogenannte Hysteresekurve, die eben die ferromagnetische Eigenschaft des Eisens hier aufzeigt. Es ging tatsächlich 127 Jahre, bis man eben von so einem makroskopischen Stück Eisen wirklich dieses Experiment runterskalieren konnte auf Einzelatomebene. Und das ist hier in Hamburg in der Jungierstraße zum ersten Mal geglückt. Nun können Sie sich auf die Schultern klopfen, das machen Wissenschaftler aber nicht, sondern Sie können nachdenken. Was hilft Ihnen das? Ich will nicht nur Eigenschaften von Atomen messen. In der Physik ist das Entscheidende nicht nur die Eigenschaften der Teilchen, sondern auch deren Wechselwirkungen. Und das ist das Fantastische. Sie können diese Magnetisierungsmessung nutzen, um detaillierten Einblick zu gewinnen in die Wechselwirkung zwischen einzelnen magnetischen Atomen auf der Skala von Nanometern. Und ich kann Ihnen natürlich jetzt keine Vorlesung halten, wie man diese Kurven interpretiert, aber glauben Sie mir, ich halte gerade darüber eine ganze Vorlesung, aus diesen Veränderungen der Magnetisierungskurven können wir alle Details der Wechselwirkung, das sind sogenannte Vielteilchenwechselwirkungen, hochkomplex, extrahieren. Nun, was hat man davon? Davon hat man letzten Endes, dass man Einblicke gewinnen kann, die zuvor gar nicht möglich waren. Bevor ich Ihnen das abschließend zeige, muss ich Ihnen aber erklären, wie kann ich denn zwei Atome auf 1,024 Nanometer Distanz bringen? Und das bringt mich zum dritten Aspekt dieses Werkzeugs. Ich kann eben nicht nur einzelne Atome sehen und daran Messungen durchführen, sondern ich kann die auch manipulieren. Das heißt, ich kann diese Spitze jetzt zum Beispiel annähern an ein Atom der Oberfläche und kann diese Atome verschieben, an eine neue Position bringen und dann wieder die Spitze zurückziehen und letzten Endes das Experiment wiederholen. Das kann man heutzutage gerade bei Halbleiteroberflächen bei Raumtemperatur. Das ist ein Resultat eines Kollegen in Japan, der zum Beispiel solche Experimente durchgeführt hat, an einem Element, dessen Kennzeichnung hier gerade entsteht, atompräzise Experimente bei Raumtemperatur. Das wird heutzutage kombiniert mit Automatisierungstechniken. Automatisierungstechniken, die genau mit solchen Werkzeugen kombiniert die Zukunft schaffen im Bereich atomarer Fertigungstechnologien. Es ist unglaublich, was sich da im Moment tut. Man kann diese Werkzeuge nutzen, um auch gezielt Fremdatome einzubauen. Nicht mehr statistisch wie in einem dotierten Halbleiter, sondern exakt präzise in genau wohl definierten Abständen. Das brauchen Sie. Wenn Bauelemente, auch aus Silizium, immer kleiner werden, müssen Sie letzten Endes Sorge tragen, dass in jedem noch so kleinen Volumen letzten Endes immer die gleiche Zahl von Dotieratomen drin ist. Und wenn man jetzt zu Bauelementen am Schluss kommen will, ist klar, muss man das jetzt alles kombinieren mit Strukturen, die es natürlich auch erlauben, diese Signale wieder auszulesen. Das sind einfach Elektroden sozusagen, die wir hier auf den Oberflächen aufbringen können, gemeinsam mit diesen künstlich hergestellten Strukturen. Und wir können dann diese funktionalen Elemente atompräzise verbinden mit diesen Elektroden, also über atomare Ketten hier. Und können dann zum Beispiel den Stromfluss analysieren. Wir können eine dritte Elektrode kontaktieren, wenn wir wollen. Das ist alles machbar. Diese Atommanipulation geht zurück auf Don Eigler, der das zum allerersten Mal bei der IBM in Almaden gezeigt hat. Unser Beitrag war, dass wir es zum allerersten Mal in Hamburg geschafft haben, dieses fantastische Experiment der Atommanipulation wiederum zu kombinieren mit magnetischer Sensitivität. Das heißt, wir sind in der Lage, zum allerersten Mal künstliche Magnete zu realisieren. Wie zum Beispiel hier künstliche Ringe aus Eisenatomen, wo wir vorgeben können, ob die magnetische Ausrichtung dieser Eisenatome entweder alterniert, da spricht man von einem antiferromagnetischen Ring, oder gleich orientiert ist, das ist ein ferromagnetischer Ring. Das heißt, es gibt erstmals die Möglichkeit, atomare Magnete maßzuschneidern. Das kann man nutzen, um zum Beispiel Logikbauelemente, aber auch Speicherelemente zu demonstrieren. Und das ist uns zum allerersten Mal vor 5 Jahren hier in Hamburg geglückt. Wir haben all diese Technologien zusammengebracht. Die Atommanipulation, das Auslesen der magnetischen Signale, aber auch ein cleveres Design solcher atomaren Bauelemente, die es zum Beispiel ermöglichen, Logikfunktionen wie und oder, die die Basis darstellen, jedes Computers zu realisieren. Wie geschieht das? Ingenieursmäßig werden diese Strukturen aufgebaut, wie ein Haus entsteht aus einzelnen Backsteinen, nur eben aus Einzelatomen. Interessanterweise ist das für die Experten klassische Boolsche Logik. Vor 10 Jahren hat überhaupt niemand daran gedacht, dass klassische Logikoperationen auf Ebene von Einzelatomen möglich sein sollte. Das hätte vor 10 Jahren auch jeder gesagt, das kann gar nicht sein. Genauso wie bei der Erfindung des Rasser-Tunnel-Mikroskops. Und auch hier, und jetzt möchte ich nochmal auf die Zeitskala eingehen, haben wir nicht nur die ultimative Grenze der Miniaturisierung erreicht, sondern, und das ist die zweite Motivation, in diese atomare Welt vorzustoßen, die Prozesse werden unglaublich schnell. Die Magnetisierungsumkehr, das ist auch logisch, bei ganz kleinen Einheiten kann viel schneller erfolgen. Ja? Und tatsächlich konnten wir direkt messen, dass die Magnetisierungsumkehr eines einzelnen Eisenatoms auf der Zeitskala von 200 Femtosekunden geschieht. Das sind 0,2 Pikosekunden, das ist der 2/10.000. Teil einer Nanosekunde. Wenn Sie es umrechnen in Taktfrequenzen, sind Sie eben sofort im Terahertz-Bereich. Heutige Rechner, wie Sie alle wissen, arbeiten im Gigahertz-Bereich. Es ist also nicht nur ein riesiger Gewinn in Bezug auf Miniaturisierung, sondern ein unglaublicher Gewinn an Geschwindigkeit, was Sie gleichzeitig brauchen für jede Technologie. Und noch toller, weil wir den magnetischen Spin, diesen Freiheitsgrad nutzen, sind die Prozesse der Magnetisierungsumkehr auch viel energieärmer. Verlustärmer im Vergleich zu dem Prozess, wo Sie zum Beispiel Ladungszustände schalten, wie in ladungsbasierten Speichern. Und das heißt, dass solche spinbasierten oder magnetisch basierten Bauelemente wirklich auch die Basis einer grünen IT-Technologie bilden können. Das ist eben der andere extrem interessante Aspekt. Nun, wir können Atome heutzutage wirklich nicht nur auf bestimmte Distanzen bringen, wir können Cluster aus einer ganz bestimmten Zahl von Atomen aufbauen, aus 4 auf 5 Atomen. Wir können diese Cluster dann nehmen, um zu noch kleineren Elektroden zu kommen. Das heißt, diese Inseln, die zunächst einmal ziemlich groß erschienen, können wir ersetzen durch diese winzigen Cluster. Und wir können heutzutage hier in der Nanotechnologie Experimente machen, die in einer Präzision durchgeführt werden können, die eben früher überhaupt nicht vorstellbar waren. Der letzte Aspekt, und jetzt komme ich tatsächlich eben zum Vorhaben, das ich hier im Rahmen des Hamburger Wissenschaftspreises realisiere. Ich möchte nun noch kurzfristiger diese neuen Erkenntnisse in Anwendung bringen. Und tatsächlich ist es so, dass diese atomare Skala eben noch weit weg ist von dem, was heute technologisch machbar ist. Und deshalb sind wir also letzten Endes ein bisschen jetzt zu dieser Nanoskala wieder zurückgekehrt, also von Einzelatomen, kommen wir jetzt wieder zu 2-3 Nanometer. Ist ja immer noch gute Nanotechnologie. Und da gibt es tatsächlich Magnetisierungsstrukturen, die sowas darstellen wie magnetische Knoten. Und der große Vorteil ist, dass diese magnetischen Knoten, so wie ein Knoten im Taschentuch, extrem stabil sind, insbesondere auch hin zu hohen Temperaturen. Und dass man die genauso wunderbar manipulieren kann. Man kann diese magnetischen Knoten genauso löschen und man kann sie auch wieder einschreiben in beliebiger Reihenfolge. Diese Knoten haben Durchmesser etwa von 3 Nanometer und haben, wie gesagt, im Vergleich zu den Atomen einen großen Vorteil ihrer extremen Stabilität. Hier entsteht auch ein ganz neues Wissenschaftsfeld, das wir aus Hamburg vor etwa 5 Jahren neu etabliert haben. Nämlich das Feld dieser grenzflächenstabilisierten, nanoskaligen magnetischen Knoten oder Skirmionen. Das ist aber nicht nur eine neue Wissenschaft, es ist wirklich die Basis einer neuen Technologie, die extrem vielversprechend im Moment ist. Und in der Tat, wir haben bereits zeigen können, dass diese fantastische Entwicklung magnetischer Festplatten von Anfang der 80er Jahre, wo auf 30 mal 30 Mikrometer nur zwei magnetische Bitstrukturen erkennbar sind und wo man das immer weiter miniaturisieren konnte, können wir heutzutage wirklich in diese Skala von 2-3 Nanometer vorstoßen. Das entspricht einer Flächenspeicherdichte, die 1000-mal höher ist als bei den magnetischen Festplatten, die Sie heute kaufen können. Und wenn ich Ihnen jetzt noch sage, dass das realisiert werden kann in ultradünnen Schichten von Eisen, dann ist das technologisch noch viel interessanter. Und das ist natürlich ein unglaubliches Erfolgserlebnis, das einem dann auch immer wieder antreibt, Experimente eben an den Grenzen des Möglichen durchzuführen.
Nanowissenschaft und Nanotechnologie, von neuen Erkenntnissen zu innovativen Anwendungen, berichtete uns Roland Wiesendanger, einer der weltweit führenden Persönlichkeiten auf diesem Gebiet. Was er nicht erzählt hat, sind die Risiken, die in seinem Forschungsgebiet angeblich enthalten sind. Kritiker befürchten, Nanopartikel könnten sich selbst reproduzieren und schlimmstenfalls am Ende das Leben auf der Erde auslöschen. Doch das ist eine Geschichte, die ein anderes Mal erzählt werden müsste. Das habe ich jetzt von Michael Ende geklaut.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.